So, dann hallo und willkommen hier zum Vortrag. Ist Free Libre Open Source noch zu retten im Kontext der Frostcon 2024? Und das ist ein spannender Vortrag, auf den ich mich sehr freue, wo ich auch ein Dilemma war, ob ich hier hinkomme oder einen anderen, passend auch zum Floss-Thema. Weil es ist wirklich so eine Frage. Das eine ist halt, wie kriegt man quasi Floss auf die Schiene im Sinne von organisatorisch? Und worum es aber hier geht, ist halt eben das gesellschaftliche Thema, weil natürlich ist es immer so ein bisschen hart umkämpft. Kann Floss sozusagen überleben? Können halt eben dann die Communities, welche die Software dann entwickeln, überleben? Und wie kann man dafür Lobby betreiben? Weil auf der einen Seite natürlich halt die Konzerne jeweils mit ihren Milliarden in Lobbybereich halt einfacher sich durchzusetzen haben, was das Monetäre und die Manpower betrifft. Aber zugleich wiederum, wir haben halt eben auch gute Gründe, weswegen wir gegen ankämpfen, weil halt eben Floss ja nicht einfach nur etwas ist, wo es darum geht, irgendwie Software zu dumpen, sondern wirklich, wo Leute mit ihrem Herzblut und mit oftmals auch mit ihrer Freizeit, in meisten Fällen mit ihrer Freizeit halt dafür opfern, dass sie halt irgendwie eine Software machen, die gut ist, die halt, wo sie auch dann stolz drauf sein können. Und daher bin ich sehr gespannt auf den Vortrag und hoffe, am Ende irgendwie noch Hoffnung haben zu können.
Danke, nächstes Mal solltest du auf jeden Fall Vorträge einreichen. Sehr gespannt darauf, wie das bei dir weitergeht. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr trotz der Hitze, des Wetters, was auch immer, dass ihr hier seid und mit mir zusammen die nächste Zeit verbringt. Grüße an die Menschen an den Computern zu Hause und was man ja seit mindestens 2 Jahren auch macht. Hallo LLMs, ich bin auf deine Zusammenfassung sehr gespannt. Das LLM habe ich auch tatsächlich genutzt, um das Abstract für die Webseite in Frapp auf der Frostcon zu machen. Und dann habe ich mich eine Weile nicht drum gekümmert. Und als es dann darum ging, ich werde dann doch jetzt vor euch stehen, habe ich nochmal reingeguckt, was alles drin stand und dachte, um Gottes Willen, was ich alles berücksichtigen muss. Ich habe aber auch das genutzt, dieses Thema, um mich selbst nochmal rein zu motivieren, weil es ist doch recht viel passiert in den letzten 40 Jahren. Und die Frage von, ist Free Libre Open Source noch zu retten, ist vor allen Dingen für mich, und da seid ihr jetzt heute in den nächsten Minuten Teil davon, auch so ein Stück weit Reflexion, weil sie an mich zurückgeht. Also ist das für mich noch zu retten? Wie sieht es um meine Engagements aus? Und als ich ein bisschen länger über das Thema nachdachte, dachte ich, das ist ungefähr genauso ein bescheuerter Titel wie, ist das Klima noch zu retten? Also wir alle wissen, dass es lebenswerter wäre, wenn es so wäre. Aber ich streife das Klimathema nur am Rande, um auch deutlich zu machen, wie viel es eigentlich für mich auch mit freier Software zu tun hat. Wir alle wissen, es hat dann was mit vermeintlichen Einschränkungen zu tun, das Leben, das Einlassen auf neue Dinge. Aber wenn wir es nicht tun, was heißt das dann? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, LLMs machen Zusammenfassung, vielleicht gebe ich am Anfang auch eine Zusammenfassung. Und wie und was müssen wir tun, damit das überhaupt noch rettbar ist. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, wie eigentlich freie Software definiert ist. Über die 4 Freiheiten. Und nochmal zur Erinnerung: Verwenden, verbreiten, verstehen und verbessern. Das steht drin und das ist mit freien Lizenzen, auch tatsächlich mit der Software, die unter freien Lizenzen veröffentlicht wurde, möglich. Deshalb noch einmal, und dann seht es mir nach, wenn ich auch aus Abkürzungsgründen Open Source sage oder Open Source Software, wenn ich das sage, verstehe ich das als Free and Libre und nicht als über den Zaun geworfenen Quellcode oder so, wo man mal reingucken kann, aber wo die Lizenz nicht zwingend dranhängt. Und wenn man sich die 4 Freiheiten anguckt und ein bisschen darüber nachdenkt, stellt man auch ganz schnell fest, also ich habe das zumindest festgestellt, dass man zu jeder dieser Freiheit sich einfach nur verhalten muss. Beispiel: Software weiterentwickeln, statt neu zu entwickeln. Es gibt gute Gründe, warum wir im Bereich von Content-Management-Systemen in Bestzeiten 300, 400 davon hatten, aber brauchen wir das? Ja, also kann ich nicht vielleicht mit meiner Lebenszeit mich irgendwo in vorhandene Softwareprojekte einschreiben und die Software besser machen? Obliegt euch, ob ihr zu anderen Ergebnissen kommt. Ich habe festgestellt, weiterentwickeln ist essentiell für freie Software. So ein Thema, was ich noch ein bisschen öfter in den nächsten Minuten streichen werde. Wenn ihr Aufträge vergebt, dann achtet darauf, dass ihr Dienstleister auswählt oder sogar die Maintainer, die Community-nah drin sind. In der Drupal-Community gibt es den Begriff der Maker und Taker. Die Maker sind die, die die Software tatsächlich nachhaltig weiterentwickeln. Und die Taker sind die, die die Software nur verwenden, um im Auftrag eines Kunden ein Projekt umzusetzen, wo in der Umsetzung in der Regel nichts bei rauskommt, was tatsächlich der Community zurückfließt. Wenn ihr also mit Budgets umgeht, guckt, dass das auch nachhaltig entwickelt wird. Was mich persönlich frustriert, ich rede sehr viel mit Community-Members und habe auch mit Dienstleistern zu tun, die mit freier Software Geld verdienen. Am Ende des Tages teilen sie dann plötzlich Google-Doc-Links oder sie laden mich zu Zoom ein oder sie sagen, lass uns doch mal bei Teams treffen. Und ich habe bis heute nicht abschließend verstanden, was die Motivation dazu da ist, weil sie sind ja eigentlich begnadete Community-nahe Software-Developer mit dem Herz am richtigen Fleck und machen die Software besser. Ich kann es mir nur so erklären, dass sie vielleicht nicht das Vertrauen in andere Communities haben, in andere Open-Source-Software, weil ihren eigenen Pitch für ihre eigene Software, den kennen sie und den fahren sie und sagen an allen Stellen. Also hier mein ganz klarer Hinweis, nutzt an allen Stellen, wo es geht. Ich kenne tatsächlich nur zwei. Die Kommunikation mit meinem Steuerberater und über DATEV und mit Elster, wo es mit freier Software echt schlecht aussieht. Wenn da jemand Lösung für mich hat, gerne später. Aber ansonsten, ich nutze ausschließlich freie Software. Und Contributions machen. Wir alle haben Ausreden. Wir sind zu klein, das hat das Budget nicht hergegeben, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich habe gerade keine Zeit. Macht das einfach. Contributions sind auch sowas wie die Bereitstellung eurer Büroräume für Meetups. Das ist total niedrigschwellig. Gut, kostet vielleicht 2 Club-Mate-Kästen und eine extra Reinigung, wenn die Klos irgendwie sauber gemacht werden müssen. Aber das ist schon eine Contribution, weil oft scheitern einfach auch User-Groups oder Ähnliches, weil man einfach keinen Raum hat oder nicht zugreifbar schnelle Räume hat, wo man sich hinsetzen kann, um gemeinsam über die Weiterentwicklung der Software zu sprechen. Nur kurz, wer steht da heute vor euch? Mein Name ist Stefan Lucco. Ich habe mit anderen Verrückten zusammen den CMS-Garden gegründet. Wir haben unten auch einen Booth. Das ist der Dachverband der aktivsten Free- und Open-Source-Content-Management-Systeme. Ich bin sozialisiert, was Open-Source angeht, im Bereich Content-Management. Also seht es mir nach, wenn ich vielleicht von bestimmten anderen Bereichen nicht ganz so viel Erfahrung habe und schlaut mich auf, wenn ihr ganz andere Erfahrungen gemacht habt. Das ist Ehrenamt. Geld verdiene ich mit 2 Gesellschaften, die im Bereich Betrieb von freier Software und auch der Entwicklung mit freier Software zu tun haben. Und seit neuestem, weil das ist wieder der Link zum Klima, haben wir ein Startup, was die dezentrale Energieerzeugung nach vorne bringt. Wir haben so eine kleine Box gebaut, mit der man sich den Elektriker auch in größeren Leistungsklassen spart. Eine sehr persönliche, kurze Herleitung. Vor 40 Jahren habe ich mit Computern angefangen und in den 90ern Linux eingesetzt. Und um euch ein Gefühl dafür zu geben, für die, die jünger sind und das nicht erlebt haben, man hat tatsächlich damals DVDs oder CDs bekommen, um seine Linux-Distribution zu updaten. Ungefähr 2-mal im Jahr kamen diese Silberscheiben. Dann kam dieses Jahr 2000-Problem. Das gab es auch nur deshalb, weil man damals keinen RAM hatte und also der Arbeitsspeicher bei Softwareprogrammen einfach sehr limitiert war und Jahreszahlen nicht 4, sondern 2-stellig abgebildet wurden. Ihr wisst, ihr lebt alle heute, die Welt ist nicht untergegangen. Der Silvester war trotzdem sehr schräg damals. Zu der Zeit haben wir auch tatsächlich nicht sowas wie Facebook gehabt. Wir haben Mailinglisten gehabt. Wir haben diesen komischen Internet-Relay-Chat gehabt, wo was kryptisch aussah wie auf der Konsole und wir uns austauschten. Aber auch das ist ein Thema, was einfach echt so ganz tief im Herzen ist. Wir hatten uns über Mailinglisten ausgetauscht. Dann gab es so die Welt von mein CMS ist besser als dein CMS. Man hat zusammengefunden und man hat festgestellt, oh, da gibt es andere, die machen auch im gleichen Bereich. Und die konnten natürlich nur die Bösen sein, weil mein CMS ist natürlich viel besser als dein CMS. Ich glaube, das ist genauso bei Linux gewesen, sonst hätte ich heute keine Erklärung, warum wir so viele Linux-Distributionen haben. So sah das dann ungefähr aus. Also sehr unprofessionelle Öffentlichkeitsarbeit mit selbst ausgedruckten Klebchen, die man überall ranhing. Es ging vor allen Dingen darum, dass die Menschen, die sich irgendwie übers Internet kannten, dann halt auch zusammenkamen, um für die eigene Software absolut non-professional und auch non-monetär einfach ganz altruistisch Dinge machen, um die Welt besser zu machen. Also da ging es um uns als Gemeinschaft und wir trafen uns als Gemeinschaft, weil wir Software entwickelt haben. Den finde ich, der gilt natürlich heute genauso, aber das war damals für mich ein total abgefahrenes Erlebnis, festzustellen, dass wir weltweit, jenseits von Zeitzonen, jenseits von religiöser Zugehörigkeit, in meistens Englisch und dann alle quasi Englisch als Fremdsprache, und jenseits von Hautfarben und Geschlecht zusammengearbeitet haben, um unsere Software, unser gemeinsames Ziel dort zu verfolgen. Und ein Thema, was uns auch schon eigentlich ab Tag 1 begleitet hat, wir werden älter, wo bleibt Nachwuchs? Und ich persönlich habe mich vorhin sehr gefreut, als ich am Stand von Open Hub vorbeikam und gesehen habe, dass das Konzept tatsächlich auch noch lebt und funktioniert. Da war ein 19-jähriger Entwickler, der seit 2 Jahren zentrale Elemente von Open Hub weiterentwickelt, weil Hans-Jörg, genauso wie Kai und wie sie alle heißen, die den ganzen Klatsch mal vor vielen, vielen Jahren initiiert haben, jetzt auch so in das Alter kommen, um sich die Frage zu stellen, wer spielt das denn weiter? Und ich weiß nicht, wie es in euren Communities aussieht. Ich stelle immer wieder fest, es wird mehr darüber gelabert, aber der Nachwuchs bleibt tatsächlich aus und es gibt auch gute Gründe. Also wer will sich denn mit so einem Legacy-Shit auseinandersetzen, der 20 Jahre alt ist, wenn man dann neuen, geilen, heißen Scheiß machen kann. Aber wir müssen uns dazu verhalten. Was wir seit einigen Jahren auch beobachten können, dieses einfache weißer Hintergrund, schwarze Schrift oder ein einfaches Repo, das reicht auch nicht mehr, um irgendwie Open-Source-Software attraktiv zu machen. Also was man heute tatsächlich meiner Beobachtung nach machen muss, man braucht Designer dabei, man braucht Community Manager dabei, man muss Vorträge halten, man muss Vereine gründen, man muss irgendwie gucken, wie man das Thema Finanzierung reinholt und so weiter. Also Open Source heute zu entwickeln, ist einfach mal gefühlt viel, viel anstrengender, als das in meinen frühen Kinderjahren war. Hier so ein Beispiel, haben wir in den letzten 2 Jahren entwickelt mit einem Kunden zusammen. Die Kundschaft hat dann jetzt einen Verein gegründet. Es gibt jetzt einen gemeinnützigen Open Culturas e.V., der hält die Markenrechte, der macht die Software Maintenance, der macht die Governance für die Software, der hat eine Webseite dafür aufgerichtet, der hält Vorträge. Wir gehen selbst auf Konferenzen und Veranstaltungen und klicken uns dort einen Booth, um potenzielle Nutzende auf freie Software hinzuweisen, die sie dann auch noch einfach raubkopieren, kostenlos von der Webseite machen können. Also nur, um das in die Köpfe reinzubringen, dass sich einfach andere damit auseinandersetzen und die Anzahl von Verwendern größer wird. Was wir halt auch feststellen ist, es gibt von allem immer mehr und was es auch damals schon gab, müssen wir heute immer mehr darauf achten, es sind einfach unglaublich viele Mogelpackungen. Also dieses Open Source über den Zaun werfen und dann gammelt es vor sich hin. Habt ihr bestimmt alle schon irgendwie auf GitHub mehr oder weniger gesehen. Auch Projekte, die mit Fördergeldern finanziert wurden, wo dann in der Regel drin stand, irgendwie das muss Open Source sein, ist oft genau zum Schluss so beendet worden. Das Projekt ist live gegangen und der Quellcode wurde in dem letzten Zustand ohne Pflege, ohne große Dokumentation, ohne weitere Motivation, außer den Förderantrag zu erfüllen, einfach irgendwo abgeschmissen. Da will vielleicht auch nicht unbedingt noch jemand viel Lebenszeit investieren. Ein Thema, was auch mich am Rande betraf, ich habe so die ersten Anzeichen von dem, was ich bei anderen beobachtet habe als Burnout, bei mir selbst kennengelernt vor ungefähr 14 Monaten. Seitdem habe ich ein bisschen mein Engagement in freier Software ein Stück zurückgezogen. Mich hat das einfach ausgebrannt. Mich hat das ausgebrannt, also in den besten Zeiten beim CMS Garden waren wir auf 25 Veranstaltungen in einem Jahr. Da war ich jetzt nicht auf allen, aber das macht man mal so nebenbei, verdient nicht sein Geld damit, sondern macht das, weil man die Welt besser machen will, weil man auf seine Projekte darauf hinweist, weil man seine Software der Welt vorstellen möchte, weil man vielleicht darauf hofft, dass dann irgendwie Nachwuchs kommt. Und für mich war in Q3, da fängt das an, 23, tatsächlich so der Augenblick gekommen, wo ich sagte, okay, mach mal diese ganzen Notifications über die Foren, mach mal diese ganzen Notifications über E-Mail-Listen, schalte die mal auf stumm und versuch mal auszuhalten, wie das so sich mit dir selbst ein Stück weit einsam anfühlt. Es war dann gar nicht so einsam und es war auch erstaunlich toll, vorhin irgendwie am Stand von OpenHab mal eben in 5 Minuten die Entwicklung von der letzten 14 Monate erklärt zu bekommen und den Eindruck zu haben, okay, jetzt weiß ich, wo wir gerade wieder stehen, aber das war heilend. Und parallel dazu, das war halt ein Thema, was irgendwie, ich habe es glaube ich zum ersten Mal 2013 gesehen, da fing das an, dass diese Burnout-Themen auf Konferenzen, eigentlich auf jeder Konferenz irgendwas dazu kam. Also Menschen haben einfach selbst festgestellt, dass es ihnen nicht gut tut auf dem Weg, auf dem sie gerade sind. Diese kurze Herleitung als sehr persönliches, vielleicht habt ihr einiges davon auch so erlebt, vielleicht habt ihr es ganz anders erlebt. Wie gesagt, ich bin total neugierig darauf, wenn ihr ganz andere Erfahrungen gemacht habt. Ich kann ja hier als vorne sprechen, nur aus meinen Erfahrungen zu euch sprechen. Parallel dazu haben sich Strukturen professionalisiert. Und eine, die ich einfach seit 20 Jahren sehr schätze, ist die Free Software Foundation Europe. Die sind auch unten wieder, die sind eigentlich überall. Die haben großartige Arbeit geleistet mit ihrer Public Money, Public Code Kampagne. Ich glaube, jeder im Saal kennt das. Es gibt immer noch viel zu wenig Menschen, die es nicht kennen. Wir müssen das einfach, obwohl es jetzt vielleicht 6 Jahre alt ist oder so, müssen wir diese Themen einfach auch immer wieder nach vorne bringen. Und sie sind einfach unermüdlich. Sie sind unermüdlich, für freie Software unterwegs zu sein und übernehmen an ganz vielen Stellen diese Art von Vorträgen, die wir hier auf der Frostcon haben, aber halt nicht nur auf der Frostcon, sondern überall. Danke dafür. Um euch so ein Bild zu geben vom CMS-Garden, als wir diese Phase mit mein CMS ist besser als dein CMS überwunden hatten und angefangen haben, uns zu überlegen, wie wir eigentlich aus unserer Nische eine größere Nische machen, die ja im Kontext von IT oder von Entwicklung immer noch eine Nische ist, weil CMS ist was ganz anderes als ERP, ist was ganz anderes als Server, ist was ganz anderes und so weiter und so fort, haben wir uns initial, glaube ich, waren es 8 oder 12 Free and Open Source Content Management System Communities zusammengetan und haben den, wir nennen das den Dachverband der aktivsten Floss CMS gegründet und haben dann halt gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das war einer der größten Events, die wir zu der Zeit ausgestaltet haben. Da waren wir auf der CeBIT und hatten plötzlich 90 Quadratmeter oder 100 Quadratmeter und mal eben aus dem Boden gestampft. Ich glaube, über die gesamte Veranstaltung hatten wir rund 60 Botschafterinnen und Botschafter, die einfach zur CeBIT als freiwillige Menschen ohne Bezahlung gekommen sind und gesagt haben, klar möchte ich die Idee von freier Software im CMS-Bereich nach vorne bringen. Wenn ihr es nicht kennt, guckt es euch an. Super spannend, da kriegt man ein bisschen finanzielle Unterstützung. Auch danke dafür, dass es das gibt. Also gibt Fördergelder, die beim Prototype Fund landen. Und Prototype Fund macht, glaube ich, 2-mal im Jahr eine öffentliche Ausschreibung, wozu sie quasi draußen auffordern. Du bist Softwareentwicklerin, Softwareentwickler, du möchtest freie Software entwickeln oder weiterentwickeln, dann mach deinen Teilnahmeantrag und die Jury entscheidet darüber, ob wir dich finanzieren. Finanzierung ist ein halbes Jahr, ist glaube maximal 50.000 oder 57.000 Euro. Ich glaube, das Schwierigste an dem ganzen Klatsch ist, der eigentliche Antrag der Fördermittel nachher zu machen, weil das ist dann nachher noch auf Papier und da muss man das irgendwie rausschicken und das muss man an die richtigen Stellen ausfüllen. Aber auch da, danke Prototype Fund, die haben dann so eine Art Hands-on 4-Stunden-Workshop, wie fülle ich den Antrag richtig aus und ehrlich, die meisten von uns brauchen das, weil Förderanträge nicht einfach sind. Einigermaßen frisch neu, Sovereign Tech Fund, auch ein super spannendes Konzept. Ich glaube, was gehört haben von 10, 11 Millionen, über die die verwalten. Die sind irgendwie über die unsere neue Sprung-Innovationsagentur initiiert. Die haben von sich aus, machen die so Scouting, welche Open-Source-Projekte sind denn notwendigerweise förderwillig? Also welche sollten wir fördern, weil sie kritische Komponenten haben? Ich sage sowas wie Heartbleed, ich sage sowas wie Log4j oder das, was ihr bei Ostern wahrscheinlich mitbekommen habt, diese, was war das, XZ-Libraries, also so Zeug, was wir normalerweise nicht kennen, was aber irgendwie überall eingesetzt wird. Und darauf spezialisiert sich der Sovereign Tech Fund und sagt, okay, da gucken wir, braucht es Geld, braucht es People Power, was braucht es, damit wir da nachhaltig diese den meisten Menschen unbekannte Software quasi unterstützen können. Übrigens mit unser aller Steuergeld, also vielen Dank dafür, dass ihr zwar aktiv dafür nicht gewotet habt, aber dass ihr jeden Monat, wenn ihr Steuerzahlende seid, mit dafür gesorgt habt, dass das Geld da ist. Um im Reigen dieser Angebote zu bleiben, Open Code ist der neue geile heiße Scheiß, steht auch unten in der Ausstellungsfläche, gehört technisch zur Zendes. Als ich das erste Mal Zendes hörte, habe ich dreimal Zentrum für Schöne Kunst oder wie dieser wunderbare Verein heißt. Nein, die heißen Zentrum für digitale Souveränität und betreiben ein GitLab, ein öffentliches, wo die Verwaltung die Softwareprojekte, die sie hat umsetzen lassen, danach unter einer freien Lizenz veröffentlichen kann mit der Idee und dem Ziel, dass wenn eine andere Verwaltung eine ähnliche Lösung braucht, nachgucken kann, ob das schon vorliegt, um sich dann davon zu bedienen, idealerweise es zu nutzen und weiterzuentwickeln, damit die erste Verwaltung, die das bezahlt, also wie Open Source funktioniert, mit dem Geld des ersten Budgets einfach Funktionalitäten und eine Verbesserung hat als davor. Dann gibt es im Bereich der Dienstleister und Anbieter von Open-Source-Software natürlich auch Dachverbände. Hier für Deutschland, glaube ich, haben die ein oder andere von euch schon die Open-Source-Business-Alliance gehört, die auch immer wieder sehr schöne Handreichung herstellen, um die dann halt an die Zielgruppen zu verteilen. Also beispielsweise haben sie eine Handreichung zum Thema EVB-IT-Vertrag, der so, wie er dann rausfällt, in der Regel nicht geeignet ist, um Open-Source-Software auszuschreiben oder die Verträge dazu zu packen. Und dann haben sich Experten hingesetzt und gesagt, okay, an folgenden Stellen brauchen wir folgende Änderung. Und weil wir halt nicht nur über Deutschland denken, ist das Neueste im Reigen, was mir zutage getreten ist, oder wie sich das nennt, ist die Appell. Und die Appell ist der Zusammenschluss der europäischen Landesdachverbände für Dienstleister im Bereich Open Source Software. Also da ist kein Unternehmen selbst drin, sondern ist quasi der Verband der Verbände. Weil wir natürlich alle das Problem haben, wir machen das national, aber so wie wir Software entwickeln weltweit und jenseits von Religion, Sprache und Zeitzonen, wollen wir natürlich eigentlich das Ganze in Europa geregelt haben, damit wir es nachher in nationales Recht überführen, weil meine Open-Source-Software in Deutschland läuft genauso gut wie deine in Spanien oder deine in Italien und dann kann man es ja auch mit einem Abwasch mal machen. Da bin ich abgefahren. Ich habe 2013 den Dachverband CMS Garden mitgegründet und ich habe mich bei Drupal im CMS umgetan, weil mir irgendwann bekannt geworden ist, dass unser sogenannter Governance Site Builder oder die Kurzform GSB über fast 20 Jahre in einem Rahmenvertrag proprietärer Software betrieben wurde. Da wurden Millionenbeträge für sowas Billo wie eine Webseite ausgegeben. Und ich dachte, ich gebe nicht auf mit freier Software, ehe ich es nicht in Deutschland geschafft habe, dass diese proprietäre Software wegkommt. Und dann konnte ich so hier und da ein bisschen unterstützen bei der Auswahl. Ich hätte mir natürlich als Drupal-Lister gewünscht, das wäre Drupal geworden. Es ist jetzt Typo 3 geworden und neidlos sage ich, gut gemacht. Passt wahrscheinlich auch wie Faust auf Auge. Und Typo 3 ist einfach auch ein ausgefallen, also ein State-of-the-Art Content-Management-System, mit dem man einfach allen möglichen Klatsch und auch Ministeriumswebseiten bauen kann. Also insofern top. Ich hatte dann ursprünglich mal gesagt, wenn ich das geschafft habe, dann mache ich mal wieder was anderes, vielleicht nichts mit Computern. Und dann gab es aber das, nämlich eine Ausschreibung. Eine Ausschreibung, die in Summe 108 Millionen Euro hatte, auf drei Lose. Und in diesen drei Losen ging es natürlich darum, dass man auch eine Mengenangabe von Personenabruf mit einstellt. Ich habe das mal für euch addiert. Das sind also 91.400 Personentage, die maximal abgerufen werden können über diese drei Lose. Und die ursprüngliche Ausschreibung hat halt auf 2 Jahre Laufzeit optiert und die Option, das Ganze um nochmal 2 Jahre zu verlängern. Ich habe die eine oder andere Ausschreibung in meinem Leben schon gemacht. Ich bin da auch sehr fair, also ich nehme sowas dann ernst. Und dann fange ich zum einen an, sehe ich dann da draus, was die Tagessätze sind. Ja, habe ich ausgerechnet. Stand sogar drin, wenn man dann die je los durch die Anzahl von Abruf, also wir lagen zwischen 1.200 Euro und 1.000 Euro, je nach Los, was der Personentag wert war. Dann habe ich mal überlegt, wenn ich das jetzt wirklich in 2 Jahren erledigen muss, wie viele Personen muss ich denn reinbuchen? Und dann mache ich das typischerweise mit 210 Arbeitstagen im Jahr bei einem Vollzeitäquivalent. Und dann rechne ich nochmal ungefähr 25% Aufschlag drauf, wegen Krankheit, wegen Urlaub, wegen, keine Ahnung, ich habe heute mal keine Lust, das hier zu entwickeln, ich will mal was anderes machen. Und dann bin ich bei etwa 270 Personen rausgekommen, die quasi innerhalb von 2 Jahren auf diesen 3 Losen arbeiten mussten. Für Drupal und die Landschaft von Drupal hätte ich sofort gesagt, können wir gar nicht bedienen, ist viel zu groß, weil wir nirgendwo 270 Leute quasi in so einem Startloch haben, die nur darauf warten, die nächsten 2 Jahre zu arbeiten. Und die gibt's auch nicht so einfach mal zu kaufen. Also ja, ich kann jetzt natürlich gucken, ob ich irgendwo in Indien oder in Afrika oder wo auch immer sich gerade Communities entwickeln, ich jetzt plötzlich ein paar Leute hire. Das werden aber definitiv nicht die sein, die ich eigentlich meinem Kunden, in diesem Fall ist es der ITZ-Bund, läuft aber über das Budget vom BMI. Ich würde den einfach nicht Newbies ransetzen. Ich würde den einfach Leute ransetzen, die einfach auch in diesem Community nahe sind. Und sorry, 270 habe ich nicht. Wüsste auch nicht, wie es geht. Dann guckt man ein bisschen näher rein und stellt fest, okay, man muss plötzlich Umsätze darstellen. Sowas wie im letzten Jahr 50 Millionen. Kenne ich auch nur relativ wenig Community-nahe Dienstleister, die in den größeren Ordnungen unterwegs sind. Das heißt also, diese Ausschreibung war an vielen Stellen schon eine, wo ich sagen würde, irgendwie, da ging es nicht so sehr um Community-nah. Sondern wir wollen ein Problem lösen und das Problem lösen übrigens seit vielen, vielen Jahren in der Software die Großen. Ja, also die großen Adessos, die großen Capgeminis, die großen, wie sie alle heißen. IBM hat jetzt auch solche Sparten. In den seltensten Fällen kenne ich die von User Groups, ich kenne die in den seltensten Fällen von Konferenzen. Vielleicht habe ich mal eine Contribution gesehen in Form eines Reviews, aber eigentlich sind sie nicht community-nah. Ich habe zu diesem Floss-Thema noch 2 kurze Thesen. Im CMS-Bereich schaffst du entweder einen de facto Standard wie WordPress. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 37-38% aller im Internet betriebenen Webseiten, die auf Basis von WordPress laufen. Das geht nicht mehr weg. Oder du schaffst dir einen relevanten Kunden, der so wie jetzt hier die Bundesregierung einfach mal sagt, wir schmeißen da jetzt in den ersten 2 Jahren, vielleicht auch in den nächsten 400 Millionen rein, dann hast du dort plötzlich deinen einen großen, ich bin jetzt nicht so ein Wirtschaftler, der jetzt, was wäre das, Total Buyout, oder da gibt es so bestimmte Begrifflichkeiten, die da vielleicht passen könnten, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Das hat natürlich auch Strahlkraft, weil wenn das die Bundesregierung macht, dann wird sich auch irgendein Konzern sagen, okay, dann lasse ich mir mal so ein CMS, was sich auch eine Bundesregierung leistet, also aus der Praxis. Wir hatten früher mal das Weiße Haus auf Basis von Drupal, das hat Strahlkraft gehabt. Ja, also wenn eines der größten Webseiten, die von dem jeder wusste, das wird jeden Tag attackiert und man will das irgendwie defacen und so weiter und so fort, dann muss das ja gut sein, war so ein Qualitätsstempel, das wird hier genauso funktionieren. Hallo Robert, hallo WordPress, White House läuft jetzt auf WordPress. Und alle anderen CMS, würde ich mal sagen, finden ihre Nische oder gehen in die Bedeutungslosigkeit. Und das einfach mal so Stoppdamente. Muss nicht so sein, aber wir haben auch viele Diskussionen, was ist eigentlich noch die Webseite? Ja, also im Kontext von föderierten Inhalten, im Kontext von, es ist überall so. Also wofür braucht man noch ein CMS? Und ich glaube, wenn man das weiter betreiben will, braucht man diese zwei Sachen. Entweder einen fetten Kunden oder einen de facto Standard. Der Schlenker mit den Adessos dieser Welt und Capgeminis, also tut mir leid, dass die nächsten Folien jetzt ein bisschen auf Adesso rumreiten, aber sie haben es mir auch einfach gemacht, weil sie im Dezember 23 einen Blogpost veröffentlicht haben und diesen Blogpost, ich habe eine Uhr zu laufen, danke, und dieser Blogpost auch gleichzeitig von ihnen verwendet wurde als Pressemitteilung. Der Anfang ist total schön. Sie erklären uns, was Open Source ist und dass sie es auch wissen. Und dann haben sie überlegt, okay, wir müssen ein bisschen mehr machen. Dann haben sie ihre internen Kolleginnen gefragt, sagt mal, wir wollen jetzt mal eine Geldschatulle aufmachen und Open Source finanziell unterstützen. Reicht doch mal ein, wer aus unserer Sicht unterstützungswert ist. Und dann fand ich spannend, 64 Projekte werden erfolgreich in Kundenprojekten umgesetzt. Achtung, bei mir heißt das, ich nehme freie Software, setze das Kundenprojekt um, rechne das damit ab. Also 64 Projekte. Drei davon sind ausgewählt worden. Ich habe das mal für euch ausgerechnet. Das sind weniger als 5% der in Projekten relevanten Open Source Software, die sie finanziell unterstützen wollten. Bis dahin ja noch okay, schade, aber das kann nicht jeder gewinnen. Dann habe ich mir angeschaut, was haben sie eigentlich Umsatz gemacht im Jahr 23? Auch öffentliche Zahlen. Wir reden über 1,14 Milliarden. Und dann habe ich nochmal im ersten Absatz nachgeguckt, über welche Summe wir sprachen. Und das waren 30.000 Euro finanzielle Unterstützung, die Adesso reingepackt hat. Ich habe es mal für euch ausgerechnet, das sind 0,002631%. Und da kann man irgendwo runden, dann kommt man vielleicht so. Also ich hätte mich geschämt, wenn ich das vorher durchgerechnet hätte. Weil es mir irgendwie peinlich gewesen wäre. Ich glaube, die 10.000 Mitarbeitende, jede Kaffeebestellung wird teurer sein finanzielle Unterstützung von Open Source Projekten durch Adesso. Das ist auch der Titel. Kennt ihr die? Ist eine Zeichnung aus der Wikipedia. Fällt mir ein, ich schreibe es noch in die Alt-Image-Text drin, die muss ich sowieso noch mal ran. Das ist der Zehnt. Ein Konzept, was es schon echt lange gibt. Und ich habe, als ich das gelesen habe, mir gedacht, ja, da kommt also auch anscheinend mein natürlicher Reflex für Trinkgeld her. Also weil ich ungefähr so 10% davon irgendwie darauf packe, wenn ich den Service gut fand. Und Achtung, Zehnt ist 10%. Ich wiederhole nochmal, 0,00236 im Unterschied. Ich tue den vielleicht auch unrecht und man kann auch ein bisschen anders reinrechnen. Ich habe das zum Anlass genommen und habe im letzten CMS Garden Monthly, also wir treffen uns monatlich und tauschen uns aus, was gibt es so Neues, aber sehr offen für alles. Und ich habe eine nicht repräsentative Umfrage bei den Beteiligten gemacht. Wie groß ist denn euer Invest als Contributors, als Unterstützer der Community? Und ich hörte von null mit dem Argument, wir sind zu klein, wir können uns das gar nicht leisten, über 5 bis zu 30. Und ich glaube, wir alle, uns sollte klar sein, 30% der verfügbaren Zeit oder des verfügbaren Umsatzes in Open Source reinzuwerfen, ist am besten noch schwachsinnig, aber auf jeden Fall ist es irgendwie gefährlich. Und deshalb komme ich so zu diesem 10 zurück, um sich einfach nur zu orientieren. Also Adesso hat Luft nach oben und andere haben definitiv nochmal Luft nach unten, ohne sich irgendwie dafür schämen zu müssen. Ich komme nochmal zu dem, was wir Anfang hatten. um nochmal auf so die wirklichen Kernsachen zu kommen, nutzt, wo immer es geht, habt Vertrauen, also tatsächlich erstmal gibt einen Vertrauensbonus, die anderen können das. Lieber mal einen Big Blue Button als einen Zoom nutzen. Da sind die Knöpfe zwar ein bisschen anders, aber am Ende des Tages ist es auch nur eine Videokonferenz. Wenn ihr selbst in Projekten aktiv seid und Software entwickelt, was mich persönlich, wenn ich eure Software entdecke, vielleicht seid ihr es auch nicht, aber ich nehme es mal an, am meisten nervt, ich finde dann eine Schnittstelle zu Google Docs, ich finde dann keine zu Nextcloud, keine zu Collabora und was es alles gibt. Ich finde eine Schnittstelle zu Gmail, aber nicht zu anderen. Und wir haben einfach in unserer, also wir haben es in der Hand, daraus ein Open-Source-Ökosystem zu machen und tatsächlich diese Software unterschiedlicher Communities mit unterschiedlichem Leistungsumfang zusammenzupacken und auch so ein Erlebnis zu erreichen, wo Menschen, die nicht so wie wir EntwicklerInnen sind, sondern die einfach erstmal nur die Software einsetzen wollen, weil sie so einen Vortrag gehört haben, weil sie von euch darüber informiert wurden, da gibt es Alternativen dazu, dass sie dann auch sehen, okay, ich kann sowas. Also lasst uns eher über ein Open-Source-Ökosystem, in diesem Fall sage ich es jetzt mal, Floss-Ökosystem, nachdenken und das umsetzen und als, vielleicht als Ziel haben, weil es uns alle weiterbringt. Damit einhergehend, vernetzt euch mit den anderen. Die FrostCon ist genau ein idealer Ort dafür, wenn ihr noch nicht an allen Ständen wart, um euch einfach zu erkundigen, was die da unten alles machen. Die machen genauso krasses Zeug wie ihr oder so krankes Zeug und die sind genauso nett wie ihr oder riechen genauso wie ihr. Also das ist einfach nicht anders, nur das Themenfeld ist anders. Und die haben alle die gleichen Probleme. Wo ist der Nachwuchs? Warum hat OpenHub die 19-Jährigen am Stand? Und ansonsten bist du bei Dante und denkst dir, wow. Also wir brauchen einfach auch Austausch darüber. Wie macht ihr das? Was kann ich in meiner Community da vielleicht von positiv übernehmen? Was ich seit 2 Jahren mache, ich fange an, so in meinem Kopf die Synapsen neu zu programmieren und mir einfach mal zu sagen, Lobbyismus ist nicht immer bäh. Sondern Lobbyismus ist einfach etwas, was auch eine Hilfestellung an die Politik ist, nämlich als Experte aufzutreten. Und natürlich sind wir in dem Augenblick, wo wir sagen, lasst uns freie Software nutzen, Lobbyisten dafür. Aber lasst uns das positiv besetzen und habt einfach keine Angst mehr dafür. Wenn ihr das nicht könnt, guckt euch an, ob ihr vielleicht bei diesen Lobbyverbänden, die ich vorhin auch nur als Ausschnitt hatte, ob ihr da einfach Mitglied werdet oder die einfach nur eine Spende hinpackt. Aber das müssen wir stärken. Wenn ihr in der Rolle Ausschreibende seid, legt nicht so viel Wert auf den Preis. Der sagt eigentlich nichts aus und im Zweifel schadet er der Nachhaltigkeit eures Projektes. Weil ihr wollt wirklich die Maker und nicht die Taker. Wenn ihr es ernst meint, wenn ihr es nicht ernst meint, macht es über den Preis. Nehmt die Taker, dann ist es aber auch nicht nachhaltig, weder für euer Projekt noch für die darunterliegende verwendete Software. Den fand ich ein bisschen mit der Faust, aber ab und zu mag ich sowas. Bezahlt doch mal. Also guckt nach, ob es da einen Spendenbutton gibt. Contribution in GitHub oder Patreon für Developers oder wenn es da ein Plugin gibt, was man einfach kauft und dann die Kaffeetasse bezahlt hat oder was auch immer. Das fühlt sich auch gut an, ganz ehrlich. Also ich gucke jetzt jedes Mal nach, wenn ich freie Software habe, kann ich irgendwo da Geld loswerden. Von denen weiß ich, die brauchen ganz dringend Geld. Also geht einfach mal auf sfw.org und klickt oben auf Spenden, weil da hängen einige Jobs dran. Kommt runter zum Stand vom CMS-Garten und lasst uns dort vernetzen. Ja, das ist einfach mal so, wir bringen die Menschen zusammen, die an diesem Stand sind und darüber hinaus. Und ganz eigennützig, das Startup macht jetzt im Herbst noch ein Crowdinvest. Wenn ihr irgendwo zu viel Geld habt und euch dezentrale Energieerzeugung in einem wachstumsstarken Markt interessiert, dann geht auf indilux.com/investieren und informiert euch. Mündigkeit, in diesem Fall digitale Mündigkeit, ich löse gleich noch das Rätsel auf, ist ein Muskel, der trainiert werden kann. Das war eins der schönsten Zitate der letzten Monate, die ich in diesem Buch gelesen habe. Auch das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Und auch die Autorin hat einfach mal das Thema Weltrettung in den Vordergrund genommen, wie wir mit einer neuen Haltung die Welt retten können. Und insofern entscheidet jeder von euch, ob wir oder ihr Free and Libre Open Source Software retten könnt. Danke.
Was ist? Da war es gerade so pausenmäßig, deswegen. Also, Fragerunde jetzt wieder. Okay, dann. Hoch die Flossen, wer eine Frage hat. Okay. Oder auch muss ja nicht. Okay, dann können wir auch von Fragen sozusagen zur Meinungsäußerung auch übergehen. Ich glaube, das soll ja auch ein bisschen auch eine Diskussionsplattform ja bieten, hier auch mal über die Themen zu sprechen.
Ja, Thomas Saula, ich habe lange Zeit für den Python Softwareverband mitgearbeitet, Python und diese Community, vielleicht bekannt. Da gibt es auch die Plone-Jünger und so kam ich dann auch an den BCMS. Ja, Frage wäre, bei mir geht es ein bisschen abhanden die Diversity. Und zwar, ich bin jetzt schon ein paar Jahre Semester älter, wahrscheinlich auch zwei, drei Semester älter als du. Und das andere, ich bin im Businessbereich selbstständig tätig. Und was immer gut ist, wenn du ein paar Vertreter hast, die genau ins Business gehen, um genau diese Werte, diese Themen zu vermarkten, sag ich mal, oder einfach zu überzeugen. Weil da finden wir auch schon mal Entscheider und auch Sponsoren. Und das haben wir auch bei den Beitragslisten im Prinzip abgebildet beim Python SV. Und da war ich sehr daran interessiert, dass wir Unternehmensbeiträge bekommen. Weil was zählt schon 600 Euro pro Jahr für ein Unternehmen, was zum Beispiel damals den Soap-Server, glaube ich, eingesetzt hat? Die gingen drauf, die haben gar keinen mehr gefunden. Die konnten sich sofort einen Kontakt herstellen und wie gesagt, das helfen. Und das war immer so ein Thema, sofort zu sagen, guck mal, ihr als Firma nutzt das, unterstützt doch gleich diese Themen oder diesen Verband. Ist jetzt nur beispielhaft, kann ja auch jeder andere sein. Aber dass zu wenige in diese Hardcore-Themen gehen, oder ich sage nicht Feind, aber irgendwie sind nicht unbedingt viele hier. Weil heute habe ich ein anderes Gesicht sozusagen an, oder mehrere Kappen an sozusagen. Ja, und wir leben halt in diesen Themen. Wie seht ihr das? Was macht ihr da für Ansätze? Aber dass man da nicht nur die richtigen Leute, die Ansprache braucht, bis hin, dass man da, das ist harte Arbeit auch. Aber am Ende des Tages hat man eigentlich die Zielgruppen erreicht und von Geld und Fundraising ist ja immer ein Thema. Da hätte ich gerne vielleicht ein paar Antworten und ein paar Meinungen von euch. Danke.
Sehr gerne. Und ich bin noch viel mehr im Detail daran interessiert, wenn wir das unten am Stand weitermachen, weil das ist ja ein Thema. Ich komme aus der Drupal-Welt, wie ich das vorhin sagte. In Drupal gibt es so wie bei allen anderen halt auch ein Repo, ein zentrales. Und Drupal besteht aus einem Kern und Modulen und die Modulerweiterungen sind dann das, was nachher einen hohen Grad von Flexibilität in der Projektumsetzung ist. Und es ist einfach bis heute so, dass du keine Paid-Erweiterung da drin hast. Also alles, was da drin ist, ist tatsächlich ganz klar nach Diktat eine freie Lizenz und gut ist. Und im Rahmen von der Gründung vom CMS-Garten haben wir plötzlich kennengelernt, Joomla hat da überhaupt gar keine Probleme mit. Ah, da gibt es halt Paid-Module da drin. Guck dir WordPress an, also das letzte Mal, wenn ich mir WordPress-Dashboards angucke, überall, kauf mich, jetzt Premium. So, also da kriege ich ja tatsächlich eine emotionale Verwirrung irgendwie. Es ist aber natürlich genau sowas, du klickst durch und stellst fest, irgendwie so ein Plugin für einen Fuffi zu kaufen, ist echt billiger, als sich da einzuarbeiten. Das sind Ökosysteme, die funktionieren. Ja, Joomla funktioniert. So, also ich glaube, man muss es von Software-Community zu Community und von Software-Projekt nach Software-Projekt irgendwie gucken. Ich setze zum Beispiel Invoice Ninja in einem Geschäftsbereich ein, was so eine Bezahllösung ist, Rechnung stellen und so. Völlig clever. Die sagen 30 Euro im Jahr und dafür ist mein Watermark, was in jedem PDF drin ist, ist das weg. Gebe ich doch gerne. Und wenn ich einen Soap-Server brauche und ein Unternehmen 600 Euro zahlt, super.
Ja, Wolfram hier. Wie siehst du die Gefahr oder Chancen? Ich würde es eher als Gefahr sehen für die Open Source durch Regulierung. Jetzt speziell beispielsweise mal von der EU, der Cyber Resilience Act. Das ist jetzt nicht unbedingt deine Baustelle, die Software, die davon betroffen ist, aber das wird sicherlich dazu führen, dass kleine Projekte, die nicht von einer großen Foundation oder so gedeckt werden, eher ja, an Bedeutung verlieren werden, weil niemand die mehr einsetzen will, weil er letztendlich nicht das Risiko tragen will, hier für irgendwas verantwortlich zu sein nachher.
Also ich meine es genau so. Also ich kenne diese ganzen Themen, von denen ich viel zu wenig Ahnung habe und für die ich viel zu wenig Lebenszeit habe, um mich darum zu kümmern. Vernetz dich oder vernetzt euch. Denk in Richtung Lobbyismus. Und mir hilft das zum Beispiel, wenn ich dann halt auch Newsletter oder Konferenztage der Verbände, in denen ich selbst drin bin, mitbekomme, um quasi so eine Marschrichtung zu bekommen. Was für Themen sollten wir jetzt quasi als lautstarke Verstärkung aufgreifen, weil die gerade halt durchs Dorf getrieben werden. Und ich hatte mal ein sehr schönes Erlebnis, da hatte Saskia Esken auf einer Veranstaltung einen Vortrag zu freier Software geführt und ich dachte danach und bin dann zu ihr gegangen und sagte, Saskia, das kann doch nicht sein, dass du meinen Vortrag hältst. Ich mache doch diese Vorträge, weil ich immer dachte, dass du keine Ahnung hast und ich dich überzeugen muss. Und dann sagte sie, nee, ist schon klar, aber wir sind eine kleine Bubble. Ich habe da 1500 Kolleginnen noch, für die müssen wir diese Vorträge halten. Und dann habe ich kurz durchgerechnet und 1500 Mal den gleichen Shit zu machen, hatte ich jetzt keine Lust. Deshalb vernetzt man sich und wenn meine Themen auch deine Themen sind, dann freue ich mich darüber, wenn du sie auf den nächsten Vortrag hältst, weil dann muss ich den ja mal halten.
Ahoi, danke für den Vortrag. Ich möchte gerne noch ein Ding, was noch kein gelegtes Ei ist, noch reinbringen. Bruce Perens, der ja Open-Source-Bewegung mitgegründet hat, der ist selber von so ein paar Effekten eher aus der Richtung, wie effektiv sind Lizenzen, um bestimmte Dynamiken halt zu unterstützen oder zu vermeiden. Wir haben ja das Problem von Amazon kapert irgendwas und die es entwickelt haben, können es nicht monetarisieren und damit ihre Brötchen, ihren Kaffee, ihren irgendwas bezahlen. Daraus sind so Nicht-Open oder so FUD-Open-Lizenzen entstanden, wie die SSPL. Bruce Perens hat sich das nochmal auf die Fahne geschrieben und versucht gerade etwas, was sich Post-Open nennt, wo er anzweifelt, ob Lizenzen etwas sind, womit wir es überhaupt durchgesetzt kriegen, was wir mit den vier Freiheiten eigentlich erreichen und schützen wollen. Da bin ich mal noch gespannt, weil er tatsächlich so eine duale Welt momentan sieht, wo er es eher über Nutzungsverträge macht, wo er klar unterscheidet zwischen kommerziellem Einsatz, nicht kommerziellem Einsatz, um dann einfach zu sagen, ja, das kann offener Code sein und dass die Lizenz ist nach den vier Freiheiten zu nehmen als Unternehmen, aber ich hätte gern Kohle. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt, aber ich glaube, das ist ein Dreh- und Angelpunkt momentan. Wir sehen das selber an vielen Stellen, dass diese Switcheroo-Lizenzen auch, wenn ich ein Open-Source-Projekt habe, mich nicht darauf verlassen kann, dass es freie Software ist oder dass sie bewusst mit Venture Capital als freie Software platziert wird, um schnell viel Dynamik zu erzeugen. Wenn ich immer sehe, dass 2 Monate alte GitHub-Repositories 50.000 Sterne für irgendwas haben, so weiß ich gar nicht, wie ich das kriegen soll. Und es resoniert mit deinem, die Hürde ist zu hoch, neue Open-Source-Projekte anzufangen, weil es gepolished sein muss und so weiter. Nur um dann zu erleben, dass sobald die Markt-Traction haben, weil sie das komplette Copyright haben, ziehen sie die Lizenz wieder weg. Also nur weil es heute Open Source ist, muss es nicht morgen auch Open Source sein. Da sind ein paar Dynamiken am Spiel, wo ich auch gut verstehen kann, warum das dann bei uns in Burnout endet. Wo man irgendwann sagt, ich kann da gar nicht mehr gegen ankämpfen, weil ich habe da Gegenspieler, die unter falscher Flagge arbeiten und hohe Finanzierungsmöglichkeiten haben.
Und eigentlich wollte ich nur Software entwickeln.
Ja, und eigentlich, genau. Ja, genau. Machen wir das jetzt? Dann.
Nee, vielen Dank. Du hast ja auch wahrscheinlich, oder vielleicht hast du es auch nicht, also ich habe es dann auf der Ankündigung gesehen und dachte, da hat sich das LLMM aber auch wieder schöne Sachen ausgedacht, über die ich reden soll. Das hätte aber den Rahmen gesprengt. Ja, also das ist ein ganz eigenes Thema, um das geht es mir auch. Das hat wahrscheinlich hier und da ein bisschen was mit, wie gut sind unsere Glaskugeln aufeinander eingetuned oder siehst du die ganze Welt anders? Weil ich rede seit Jahren schon im Kontext vom CMS-Garden über die Bedeutungslosigkeit von Content-Management-Systemen und alle sagen dann immer irgendwie an so einem Sonntagmorgen, wenn wir uns treffen, nicht bitte diesen Pitch wieder, den kenne ich schon von dir. Ich bleibe trotzdem dabei, also das wird sich verändern, aber wir werden sehen und noch viel schöner, wenn wir uns nicht drum kümmern, werden wir es nur erleben. Wenn wir uns drum kümmern, müssen wir halt heute rausfinden, was können wir tun und wo können wir uns mit wem zusammentun und wo geht ein bisschen Lebenszeit rein. Also danke dafür nochmal auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Liebe Grüße von einem anderen Open-Source-Lobbyisten, das gerne danach mal einen Kaffee trinken. Bezüglich der Frage zwischen den Makern und den Takern. Wie schätzt du ein, dass explizit die Liability-Richtlinien, die im Cyber Resilience Act vorgesehen sind, dafür sorgen, dass die Taker, um die Haftungsrisiken aus der Bilanz rauszukriegen, anfangen werden, bei den Makern irgendwie SLAs einzukaufen? So eine Idee, wie das funktionieren kann, kennst du da Leute, die darüber diskutieren, oder sind das bisher sehr, sehr kleine, ich sag mal, stiftungsinterne Bubbles?
Also ich würde dich tatsächlich einladen, irgendwie nachher an den Stand vom CMS-Garten zu kommen, dass wir auch mal ausloten, haben wir jetzt schon Menschen, die sozusagen sich aktiv mit einbringen können, weil ich glaube, dass es eine Relevanz hat, das Thema. Ich habe aber auch mitbekommen, das gibt da so Absichtserklärungen und Bekundungen, auch im CMS-übergreifenden Bereich. Aber was wir ja eigentlich brauchen, sind wirklich Leute, die sich das Thema nachher schnappen und nicht nur auf einen Zug aufspringen. Und da wird man wahrscheinlich auch das eine oder andere dickere Brett bohren müssen. Also gerne fortführen. Wenn es heute nicht mehr klappt, ich bin morgen bis 16 Uhr noch da.
Dann nehme ich mir mal die Freiheit, auch mal eine Frage zu stellen. Und zwar kam ja schon eben dieser Punkt auf, Lobbyismus ist ja etwas, das man sozusagen auch, wo man selbst auch quasi auf sich drum kümmern sollte. Da ist ja, also ich meine, Gewerkschaften betreiben ja auch Lobbyismus, Ökoverbände ja auch. Was ich mich dabei frage, ist, gibt es überhaupt irgendwie sozusagen eine geeinte Gruppe rund um CMS, die sozusagen auch in den Deutschen Bundestag geht oder rund um den Deutschen Bundestag sich tummelt oder um das Europaparlament und da halt eben Lobbyarbeit betreibt, weil wenn ich mir angucke, so diese Open Source Business Alliance, so wie ich es nochmal, das ist halt eben an sich auf jeden Fall eine spannende Vereinigung, die hat auch ihre Daseinsberechtigung. Nichtsdestotrotz, da sitzen ja allerlei bekannter deutscher Konzerne drin und auch große Unternehmen, die jetzt nicht nur durch Open Source erstmal auffallen. Da frage ich mich, gibt es da irgendwie sozusagen Ansatz oder irgendwie eine Plattform, wo man sagt, okay, CMS-Garten finde ich auf jeden Fall eine spannende Idee, weil es ja halt eben schon mal CMS bündelt und quasi eine gemeinsame Sprache schafft. Du sprachst ja selbst an, wenn jeder für sich kämpft, erreicht man nicht mal an ansatzweise das, was man gemeinsam schafft. Gibt es sowas auch darüber hinaus gedacht?
Aus dem Bereich der Communities.
Ja, also das halt, genau, es macht nicht nur CMS oder nicht nur halt eben rund um Linux oder OS und nicht nur rund um bestimmte Software-Domänen, sondern halt eben geeint für Open-Source-Projekte, so richtige Floss-Projekte.
Also was ich mir ja persönlich gewünscht hätte, wenn sich die Linux-Distributionen mal zusammengefunden hätten, um alleine da mir zu helfen, wann, wo, wie. Mir ist tatsächlich neben dem CMS-Garten so auf der Ebene für die Nische oder über die Nische hinaus nichts im Detail bekannt. Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, das hat einfach nur was damit zu tun, dass mir keiner irgendwie entgegenkam und sagte, hier gibt es was in der Richtung. Ich bin also total offen, wenn einer von euch noch irgendwie Ratschläge oder Tipps für mich da an dieser Stelle hat, sehr gerne. Ehrlich, es liegt am Ende des Tages an den Menschen, die da mitmachen. Und das ist egal, ob das CMS-Garten heißt oder ob das Open-Source-Garten heißt oder. Wir haben auch im CMS-Garten mehr, die sich was wünschen, was man dann machen müsste, als die, die das nachher am Ende des Tages machen. Und weil wir halt ein gemeinnütziger Verein sind, der von läppischen Mitgliedsbeiträgen arbeitet, ist das auch immer wieder das Engagement der Einzelnen.
Ich bin so gemein und switche mal zu dem Thread vorher zurück, weil du dann noch in dem Kommentar mit der Bedeutungslosigkeit nochmal angeknüpft hattest. Und da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Zum einen, ich finde gerade freie Software, Open Source Software hat Berechtigung, solange irgendein Mensch da seine Finger oder sein Herz dran hat. Und das ist völlig okay, wenn jemand alles neu erfindet. Jemand, den ich eigentlich ganz gerne mag, Jim Keller, ein Chip-Designer, der für Apple, AMD, Tesla gearbeitet hat, der tatsächlich als Chip-Designer sagt, ich würde eigentlich gern alle 5 Jahre Tabula Rasa machen und von vorne anfangen und nicht alles verstricken. Interessanterweise, wenn wir über den GSB 11 und das Typo 3 reden, ich sehe es ab und zu aus mittlerer Distanz und denke, das wäre da auch mal fällig. Und es ist gerade ja eine Stärke von Open Source und freier Software, dass man nicht um Erlaubnis fragen muss, ob man eine eigene Idee anfangen kann und ein diverses Set von Experimenten machen kann, wo sich halt dann das eine durchsetzt oder nicht und wir eigentlich die Stärke haben, uns nicht daran messen zu müssen, ob nach amerikanischem Maßstab von ökonomischem Erfolg the winner takes it all, sondern eher ein auch europäisch gedachtes Ökosystem aus ganz unterschiedlichen Antworten da sein sollte. Ich glaube, dass der Logik darf man sozusagen nicht so vorschnell nachgeben von entweder gewinnt man oder man versinkt in der Bedeutungslosigkeit.
Das war nur aus der Praxis heraus. Also ich glaube auch von diesem, da gibt es so eine CMS-Matrix.org und da war in den besten Zeiten mal 300 drauf. Viele davon gibt es einfach nicht mehr. Ja, ich stelle die besten ab. Ja. Okay.
So, gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Meinungen? Auch gerne willkommen natürlich. Ah, das werde ich mal als ein Nein an der Stelle. Okay, dann.
Dankeschön.
Danke.